Herzlich willkommen zum Unzerstörbar Podcast von und mit mir, Fabian Heindl. Ich bin Fitnesscoach und stehe für Training mit System. Denn Fitness ist kein Zufall, sondern Fitness ist ein System. Und wir starten jetzt heute die zweite Staffel meines Podcasts. Und zwar aufgrund eines besonderen Ereignisses. Ich war jetzt nämlich 2 Wochen lang auf einem sehr, sehr besonderen Urlaub, auf einer sehr besonderen Reise. Und darüber wollen wir heute mal im Detail sprechen. Und dazu begrüße ich natürlich auch ganz herzlich wieder meinen großartigen Co-Host Pascal von Gera. Hallo Pascal!
Hallo Fabian, Alter, ich habe gerade Gänsehaut, ohne Scheiß. Ich freue mich so, dass wir wieder Podcast machen, dass ich echt gerade Gänsehaut habe. Cool. Oh. Geil, ja, ich freue mich. Hallöchen.
Ja, schön, dass du auch wieder mit dabei bist.
Natürlich.
Und Pascal, also jeder, der meinen Podcast bis jetzt schon verfolgt hat, kennt Pascal ja auch schon als meinen besten Interviewpartner auf jeden Fall. Und wir werden auch die heutige Folge im Interviewformat führen. Das lockert das Ganze, glaube ich, einfach nochmal ein bisschen auf. Vor allem haben wir heute auch Fragen dabei. Dazu wird aber Pascal dann auch gleich, denke ich, noch ein paar Wörter dazu sagen. Fragen aus der Community, natürlich auch Fragen von Pascal. Yes. Und ja, dann werden wir uns einfach mal durcharbeiten. Und ich bin mir sehr sicher, dass das eine ganz besondere und vor allem auch sehr erfahrungsreiche Folge wird.
Ja, ich freue mich drauf. Ich denke, es wird auch wahrscheinlich die längste Folge, die wir bisher gemacht haben. Hoffe ich zumindest was, weil ich habe viele Fragen.
Sehr gut.
Und zur Not machen wir einfach eine zweite oder so, ich weiß es nicht. Aber ich freue mich wie Bolle. Soll ich erzählen, was du gemacht hast oder willst du das machen?
Du darfst gerne mal anfangen und ich ergänze dann einfach gerne noch.
Genau, ich weiß es ja nur von außen. Du kannst mich dann berichtigen.
Mach mal
also,
so.
Du bist sozusagen zurück aus der Wildnis gekehrt. Du warst, ich weiß es gar nicht, der Mann in den Bergen. Keine Ahnung, ob da Berge sind, da wirst du mich gleich aufklären können.
Bisschen, ja.
Bisschen, okay. Also, du warst in der Wildnis, du warst nicht in irgendeiner Wildnis, sondern du warst in der Wildnis von Schweden.
Richtig.
Dazu gesagt, nicht einfach nur irgendwie Schweden, sondern zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir gerade Anfang Februar. Ja. Es ist Winter in Schweden und so richtig Winter, glaube ich.
Absolut.
Das heißt, du kommst aus einem knackig kalten Gebiet und hast da nicht nur Urlaub gemacht, schön im Fünf-Sterne-Hotel, Sauna, sondern du warst eben richtig draußen mit einer Schlittenhund-Tour.
Ganz genau. Richtig. Du hast schon sehr, sehr schön zusammengefasst. ich habe ja vorhin schon gesagt, es war ein sehr besonderer Urlaub oder auch eine sehr besondere Erfahrung. Und zwar, wie es Pascal schon gerade gesagt hat, es war eine 7-tägige Schlittenhundetour in einem Wildniscamp in Serna. Das ist, wie gesagt, ich sag mal so 1,5 Stunden von der norwegischen Grenze in Schweden dann. Und erstmal war es mit einer ewig langen Reise verbunden dahin. Also Pascal, du hast es ja mitbekommen.
Du hast uns schön in deinen Stories mitgenommen, genau.
Genau. Und wir hatten ja auch so zwischendurch mal Kontakt so ein bisschen. Und ja, das Ganze war halt, ich sag mal, dieses Camp war erstens oder ist, nicht nur war, sondern ist autark. Es gibt kein fließend Wasser, es gibt keine Heizung, es gibt kein elektrisches Licht, kein Strom. Und es ist wirklich so mal richtig back to the roots, back to basics. Mhm. Und das war ein Geburtstagsgeschenk. Das habe ich damals zu meinem 30. Geburtstag bekommen. Das ist jetzt auch schon 2 Jahre her. Jetzt, 2 Jahre später, hat es dann endlich geklappt. aber das habe ich damals von meiner Familie zum Geburtstag bekommen, als besonderes Geschenk zu dem besonderen Geburtstag. Und ja, hat jetzt ein bisschen gedauert, aber das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Ja, das glaube ich. Das sehe ich auch an deinem Gesicht schon, an deinem Strahlen.
Definitiv.
Also wer es jetzt gerade nur hört und nicht sieht, wir haben ja auch den Videopodcast auf Spotify, kannst du also jetzt auch gerne Video zuschalten. Aber für alle, die nur zuhören, Fabian grinst von einem Ohr zum anderen.
Das wird sich, glaube ich, auch nicht mehr großartig verändern in der Folge.
Ja, ist doch schön. Ja, ihr habt es gehört. Die Follower von Fabian auf Instagram hatten die Möglichkeit, eben Fragen zu stellen. Die habe ich mitgebracht. Die werde ich ihm gleich stellen. Ich habe auch noch ein paar eigene Fragen mir aufgeschrieben. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass in unserem Gespräch mir die ein oder andere Frage auch noch so in den Kopf kommt.
Da bin ich mir absolut sicher.
Glaube ich auch. Ja, ich bin ganz gespannt, was du zu erzählen hast. Als allererstes würde ich gerne mal, dass du uns mitnimmst. Also du musst jetzt nicht, ich war am Flughafen etc. Aber wie war denn die Reise dahin? Du bist mit dem Flugzeug nach, ich glaube, Oslo geflogen.
Genau, über Amsterdam.
Okay. Und dann, glaube ich, mit dem Bus noch eine ganze Strecke gefahren. Und okay, ich würde mal sagen, da fängt es dann so langsam an, dass man auch schon in die, naja, fast Wildnis irgendwie kommt. Ja. Also man lässt die Städte hinter sich.
Definitiv.
Nimm uns mal so gerne ab da in deine Reise mit.
Ja.
Wie kommt man zu diesem Camp?
Wie kommt man zu diesem Camp? Also, wie du schon richtig gesagt hast, das Ganze ging dann von, also erstmal eben nach Oslo geflogen, halt über Amsterdam, wie gerade schon gesagt. Dazu möchte ich noch ganz kurz eins ergänzen, was sehr spannend war. Es war jetzt seit 3 Jahren mein erster Urlaub, so mein erster richtiger. Und der Wecker hat um 3 Uhr geklingelt. ich war um 2:57 Uhr. Ich habe auf die Uhr geguckt, weil ich wach.
Das kenne ich aber auch, ja. Ich bin also, immer vom Urlaub bin ich schon, also es darf dann auch losgehen.
Genau, so, also wirklich kaum geschlafen und eigentlich bin ich so jemand, den du dann komplett wegschmeißen kannst, aber da mein Kopf so, es ist soweit, guten Morgen, komm schon, wir stehen jetzt auf. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, mit dem Flugzeug unterwegs gewesen, dann schlussendlich in Oslo angekommen. Von Oslo ging dann ein Fernexpressbus, der Trysil Express, quasi einmal ja von Oslo bis an die norwegische Grenze, eben wie ich vorhin schon angedeutet habe, Trysil, das ist da ist unter anderem auch Norwegens größtes Skigebiet und dementsprechend ist es aber halt auch so ein bisschen ab vom Schuss, ne? Also wie du schon gerade richtig gesagt hast, es war im Endeffekt so, ich bin in diesen Fernbus eingestiegen, war sehr, sehr, also das war noch sehr komfortabel mit Lademöglichkeit fürs Handy und Toilette im Bus und so weiter und so fort. Also alles schön. Ich glaube, da war ich dann, ich glaube, 2,5 Stunden oder so nochmal unterwegs. Also es hat sich wirklich schon auch nochmal gezogen, um dann eben in Trysil anzukommen. Und das ist halt auch, also Trysil an sich ist hauptsächlich, wie es halt auch in vielen anderen Ländern ist, es ist hauptsächlich das Skigebiet, dieses Skiresort und drumrum ist halt noch so ein bisschen Städtchen, aber das war's dann auch, ne? Aber halt auch sehr, sehr schön damit, auch sehr ruhig. Und von Trysil wurden wir dann direkt mit einem, also da waren dann auch, das habe ich aber dann erst im Nachgang erfahren, waren dann auch schon einige meiner, ich sag mal, Mitstreiter sozusagen, die mit in diesem Camp waren, waren auch mit in diesem Fernreisebus. Ah, okay. Klar, wussten wir aber halt dann erst vor Ort, als wir dann in den Transfer umgestiegen sind. Da wurden wir dann mit so einem kleinen Bus quasi vom Camp, also von der Camp-Mitarbeiterin abgeholt und sind dann tatsächlich aber von da aus über die Grenze eben nach Schweden dann auch nochmal 1,5 Stunden gefahren. Das bedeutet, also wir waren schon außerhalb und dann ging es aber nochmal 1,5 Stunden, bis wir dann halt irgendwann in diesem Camp ankamen. Dann kam irgendwann nochmal so 3/4 Stunde vorher nochmal so das letzte Städtchen, eben Serna. Und das ist aber halt auch ein mini kleines, also ich weiß nicht, sind ein paar Häuser im Endeffekt, ein Supermarkt, ne, und so ungefähr und das war's. Ja, und dann merkst du halt auch schon, dann kommt einfach gar nichts mehr. Da begegnet dir also in diesen ganzen 1,5 Stunden sind uns, glaube ich, was weiß ich, lass es mal 4 Autos oder so sein, die uns da begegnet sind. Also da war schon wirklich wenig, hat alles zugeschneit. Ne, ist auch nicht so wie in Deutschland, so, oh, es muss geräumt werden, weil sonst kann keiner mehr Auto fahren, sondern da liegt halt Schnee. ja, und dann irgendwann nochmal so das letzte Stück wirklich komplett durch den Wald. Zigmal irgendwo abgebogen und dann sind wir da irgendwann in diesem Camp angekommen. Alles, weil es war dann schon abends, es war glaube ich 19 Uhr oder so, als wir dann ankamen, also von 3 Uhr bis 19 Uhr unterwegs gewesen. War ein langer Tag. Und dann halt alles mit Kerzen erleuchtet. Also das war schon mal so der erste Eindruck. Mhm. Schon mal sehr magisch und sehr besonders.
Glaube ich.
Genau. Ja, und dann ging es im Endeffekt auch los mit halt, ja, kurzer Begrüßung. Wir wurden dann von den Camp-Mitarbeitern, sozusagen vom Camp-Team, wurden halt rumgeführt, wurden dann auch in Hütten zugeteilt. Also war es dann da auch im Schnitt mit 4 bis 5, 6 Leuten sowas in der Hütte zusammen. Also es waren 5er bis 7er Hütten. Und habe dann da quasi meine Mitbewohner kennengelernt, sozusagen für die nächsten Tage. Das waren 3 Schweizer. War auch sehr, sehr cool. Ja, genau. Waren auch tatsächlich nur Deutschsprachige, also aus dem Dachraum.
Das wäre jetzt eine Frage gewesen, die ich mir gerade aufgeschrieben habe, welche Sprache gesprochen wurde.
Genau.
Und also ihr wart alles Deutschsprachige. Ja. Die Frage ist, was waren die, was für eine Sprache sprachen die Veranstalter? Englisch oder?
Nein, das sind auch Deutsche. Der Mascher, dem das Camp gehört, heißt Hendrik Stachnau. Mhm. Ist auch mehrfacher Schlittenhunderennen-Weltmeister in verschiedenen Disziplinen, hat unter anderem das härteste Schlittenhunderennen der Welt mit 1600 Kilometern bezwungen sozusagen und auch das als erster mit Urschlittenhunden und ist damit halt wirklich so ein bisschen, ich sag mal, in die Geschichtsbücher scheinbar des Schlittenhundesports eingegangen. Cool. Und ja, der kommt ursprünglich aus Hamburg. Und dementsprechend auch das ganze Team deutsch. Und ja, also
ist dementsprechend. Ja, cool. Okay. Ja. Super. Das ist die Frage, kann ich an der Frage schon mal ein Häkchen machen?
Genau. Ja, und im Prinzip so zum Thema weitere Ankunft, wie gesagt, dann also das Camp kurz kennengelernt, einfach wo, was, wie, wo ist und so. Und dann halt eben meine Mitbewohner kennengelernt und kurze Instruktionen bekommen. Dann auch mal erfahren, also es gibt nur ein Plumpsklo, es gibt kein fließendes Wasser, es gibt keine, also einige Sachen wusste ich schon, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass es so krass ist, in Anführungszeichen, war mir jetzt erst nicht bewusst. Es war dann erstmal so, wow, okay.
Mm, ja. Wird ja, interessant. Was zu lesen und was zu erleben, sind zwei verschiedene Themen, ne?
Genau. Hat mich jetzt nicht weiter gestört, ne? Und da kommen wir dann bestimmt später auch noch dazu, so die Erfahrungen, die daraus resultiert sind, etc. Aber ja, und dann im Prinzip halt noch Equipment bekommen, also entsprechende, ja, winterfeste Schuhe, also richtige Stiefel, die halt auch hier bis minus 20, minus 30, minus 40 Grad, was es da haben kann, halt auch aushalten, ohne dass einem die Füße abfrieren. Einen entsprechenden Schlafsack, auch für manche Draußenabenteuer dann, dazu kommen wir später auch
noch.
Und dann nochmal so einen großen, fetten Overall, der dann sozusagen auch nochmal einfach vor äußeren Einflüssen geschützt hat, der dann noch über die Skikleidung kam. Also, das heißt, ausgestattet quasi. Und dann, ja, halt kurz so ein bisschen angekommen, wie gesagt, die Mitbewohner kennengelernt, mit denen kurz ein bisschen gesprochen. Und dadurch, dass wir aber dann schon relativ spät dran waren, ging es dann auch gleich zur Begrüßung eben durch den Hendrik und dann gemeinsames Essen und die Hunde kennenlernen und so weiter und so fort. Die anderen Leute nochmal, die halt quasi bei der Gruppe mit dabei waren, kennengelernt. Und auf jeden Fall am Schluss dann gegrillter Lachs überm offenen Feuer gegrillt in so einer Grillhütte, in so einer Kota und da dann halt den Abend noch zusammen verbracht und wie gesagt Hendrik und seine Leute und so noch besser kennengelernt und ja, das war dann quasi so mal kurz zusammengefasst so der erste Abend.
Wahnsinn, cool. Wenn du sagst mehrere Hütten, 5 bis 7er Hütten, wie viele Teilnehmer oder anders gefragt, wie viele Menschen insgesamt waren da vor Ort?
Ja, also es waren, ich glaube, unsere Gruppe waren, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, also die Gruppen, die Hütten waren jetzt an der Stelle nicht komplett besetzt, aber ich glaube, wir waren 15 Leute insgesamt ungefähr. Und dann auch in der zweiten Gruppe, weil in der zweiten Wochenhälfte sozusagen kam dann nochmal, hat es nochmal gewechselt, also da kamen dann auch nochmal andere Leute dazu und es sind wieder welche abgereist, weil tatsächlich außer mir und noch einer Österreicherin waren, sonst ist niemand 7 Tage geblieben, sondern alle nur eine 4-Tagestour. Und Ja, aber im Schnitt waren wir so, ich sag mal, um eine 15er-Gruppe, sowas im Durchschnitt, ja.
Okay, ich hätte jetzt so mit 5, 6, 7 Leuten vielleicht gerechnet, ja. Aber das ist dann doch mehr. So viel in Anführungsstrichen.
Ja. Ja.
Okay, spannend. Ja, Plumpsklo, das finde ich schon eine Herausforderung, muss ich gestehen. Ja, vielleicht war das ja auch eine Herausforderung, ich weiß es nicht.
Es war erstmal so ein Okay-Moment. aber ja, ich meine, klar, also ich habe da nochmal so drüber nachgedacht, was, ja, was erwartest du, wenn du kein fließend Wasser hast, wirst du jetzt auch kein Luxusklo mit nobler Spülung haben. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ne?
Ich habe mir das auch eigentlich fast gedacht, aber zwei Fragen habe ich dazu. Das können wir, wenn wir eh gerade beim Thema sind. Das eine ist, war das jetzt an der Hütte angeschlossen oder war das so richtig schön klassisch erstmal 30 Meter durch den Schneesturm und dann so eine kleine.
Genau das. Hütte.
Okay.
Genau das.
Das heißt, erstmal, hat man erstmal einen Marsch, bis man dann da ist. Okay.
Ja, und vor allem, wenn du halt irgendwie nachts mal raus musstest oder so, oder halt auch morgens, das ist eigentlich völlig egal. Ich meine, du hast ja nicht komplette Skikleidung an beim Schlafen, logischerweise, ne? In der Hütte. So, das heißt, das war natürlich auch ein gewisser Act. Also, du bist halt aufgestanden, du wolltest ja dann auch deine Mitbewohner nicht alle aufwecken, also jetzt nicht hier irgendwie Stirnlampe an und sonst was, sondern du hast dich dann da irgendwie. Ja, genau. dann da durchgearbeitet, dann halt irgendwie meistens so in Skiunterwäsche, sage ich jetzt mal, kurz irgendwie in diese Schuhe reingeschlappt, die natürlich auch nicht zugebunden, also in die Stiefel, dann halt je nachdem Pulli drüber oder wie kalt es halt war. Ich habe dann auch am Anfang immer noch ambitioniert, das war aber auch nur die ersten Tage tatsächlich, noch meine Skijacke immer drüber gezogen, war mir dann irgendwann zu blöd und ich bin einfach im Pulli rausmarschiert, aber man stumpft halt auch ein bisschen ab, ne? Genau, und dann, aber zumindest durch Kerzenlichter, der Weg gesäumt an den Hundezwingern vorbei, die haben dich dann auch immer angeguckt, so nach dem Motto, was machst du jetzt, du schon wieder hier? Ja, genau, und dann mal eine kurze Runde aufs Klo.
Okay, ja, spannend. Ich halte mal noch eine Frage zu dem Thema vielleicht zurück, wo wir später dann mal drauf kommen können.
Ja, gerne.
Ja, auf jeden Fall schon mal, glaube ich, ein sehr ereignisreicher erster Tag gewesen.
Ja.
Und wie ging das dann weiter? Also, du hast schon gesagt, ihr habt die Hunde kennengelernt.
Genau.
Und ich denke mal, der zweite Tag war dann wahrscheinlich erstmal so ein Instruktionstag, wo man dann lernt. Oder ging es dann schon richtig direkt los?
Sowohl als auch.
Mhm.
Sowohl als auch. Also nachdem, also so im Prinzip im weiteren Verlauf war dann so nach der ersten Nacht, die ziemlich scheiße war, um es mal beim Namen zu nennen. Also ich habe gefroren, ich habe schlecht geschlafen, das war wild. Aber dann ging's, dann hieß es halt morgens erstmal, das war dann auch sowas, ne? Morgens erstmal Ofen anfeuern, also Feuer machen im Ofen, weil wenn Ofen aus, dann kalt. Dann bist du dann auch als Hütte selbst dafür verantwortlich. Und vor allem in so einer Holzhütte hat's halt, ich meine, die schirmt halt nichts ab. Ne? Also die ist jetzt auch nicht groß isoliert oder so. Das ist dann so, du hast vielleicht halt, keine Ahnung, 3, 4, 5 Grad höchstens wärmer als draußen. Jetzt aber halt, okay. Ja, ja. Ne? Wir hatten aber auch also spezielle Schlafsäcke für bis minus 40 Grad. Also das muss man jetzt auch sagen. Ne? Ofen angemacht, Feuer gemacht quasi, dann Wasser gekocht. Das ist halt auch sowas, um warmes Wasser zu bekommen. Einmal oben drauf stellen, kochen und dann gemeinsames Frühstücken in der Hütte, also quasi jede Hütte für sich. Wir haben dann so eine Frühstücksbox bekommen, auch mit ausreichend und gut Frühstück. Dann auch gleich quasi so ein kleines Lunchpaket zusammengestellt, ne, für dann unterwegs, weil wir eben dann schon wussten, es geht dann auch los. Und dann ging es im Endeffekt direkt los mit Einführung durch Hendrik nochmal. Also wir haben auch am Abend vorher sind wir schon mal kurz in 2 Hundezwinger rein, haben schon mal so die ersten Hunde kennengelernt, aber halt nur so 3, 4, 5 Stück. Und die haben, muss man dazu sagen, 66 Hunde im Camp.
Das wäre jetzt eine Frage gewesen, die mir gerade im Kopf kam, weil bei 10, 15 Personen.
Genau.
Ja, 66 Hunde.
66 hat er permanent, ja. Also, und auch immer sowas, ich sag mal so, zwischen 65 und 70 Hunde haben die eigentlich im Regelfall immer da.
Mhm.
Halt natürlich je nachdem, ne? Ich meine, es sind natürlich auch ein paar Ältere dabei, dann kommen mal wieder Junge dazu und so weiter. Ja. Und dann ging es morgens zu einer Einweisung. Also Hendrik hat uns dann halt erstmal so die Kommandos erklärt, den Schlitten erklärt. Erstmal so überhaupt, wie ist der Schlitten aufgebaut, wo ist Bremse, ne, was gibt's alles für Möglichkeiten, wie steht man da drauf, dann wie gesagt die Kommandos, dann einfach so ein paar Besonderheiten zu den Hunden, wie man mit denen umgeht und so weiter und so fort, weil das halt Urschlittenhunde sind, also die sind auch deutlich von dem entfernt, was wir so von unseren Haushunden kennen. Ich meine, jetzt habe ich ja viel mit Hunden zu tun, aber die sind schon nochmal ein anderes Kaliber, auf jeden Fall.
Okay.
Genau, und dann wurde das halt quasi soweit schon mal erklärt. Und dann halt auch so, wie gestaltest du Ausweichmanöver, ne? Wenn du jetzt auf einen Baum zufährst, zum Beispiel, so, ne, musst du ja auch, ich meine, so ein Schlitten ist ja jetzt nicht wie ein Auto, das du immer schnell gegenlenkst, sondern der ist ja träge. Mhm. Ne, was machst du, dass weder die Hunde noch du noch der Schlitten gegen den Baum fahren? solche Sachen. Dann halt auch, wie das Anspannen funktioniert mit den Geschirren, wie du die Hunde da reinpackst im Endeffekt. Dann wieder Ablauf, es wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, ne, wie es jetzt dann weitergeht und so weiter und so fort. Das wurde dann alles erklärt und dann kam die Zuteilung der Gespanne. Also das bedeutet, die hatten schon, also Hendrik und sein Team und seine Guides hatten dann schon mal so ein paar Gespanne quasi zusammengestellt. Ne? Also das waren immer so zwischen 3 und 4 Hunde in einem Gespann. Hatten die schon mal als Teams zusammengestellt im Endeffekt und nummeriert und dann wurden die entsprechend an die Teilnehmer quasi, also an die Gäste verteilt. Das hat dann Hendrik eben auch nochmal an der Stelle gemacht, hat die einzeln zugeteilt und dann...
Da habe ich eine Frage zu. Ja. Und zwar kann ich mir vorstellen, ein Hund hat ja einen Charakter und... Ja. Wie es bei Menschen so ist, gibt es ja auch bei Hunden, ich kann dich nicht riechen oder ich kann nicht gut riechen.
Ja.
Bei denen noch mehr, die können ja besser riechen.
Absolut, absolut.
Das heißt, wenn du sagst, die wurden zusammengestellt, erste Frage. Ich hätte jetzt gedacht, dass sozusagen es immer ein festes Gespann gibt. Ich sag jetzt mal aus 5 Hunden oder so, die immer zusammenlaufen.
Ja.
Das hört sich jetzt so an, als wäre das nicht so.
Korrekt.
Okay.
Richtig.
Häkchen dran, perfekt. Ja. die andere Frage ist halt, wenn er sagt, ich stelle die zusammen, jetzt ohne, dass ich da Ahnung von habe, würde ich es dann so interpretieren, dass er halt guckt, dass der Teilnehmer ist vom Charakter her so und so, der ist so und so und dann stellt er ein passendes Team aus Hunden für den zusammen. Das wäre jetzt meine Frage, wie läuft das ab?
Ja, ist eine ganz spannende Frage, weil das hatte ich mich dann nämlich auch gefragt, so okay, und was passiert jetzt, ne, und wie läuft es denn? Ich habe da auch mit ihm dann mal drüber gesprochen, auch im Nachgang, habe da nochmal nachgehakt, einfach aus Interesse. Also im Prinzip, der stellt diese Gespanne zusammen, erstmal wie die Hunde halt untereinander funktionieren, ne, weil, also wie schon aus der Frage gerade, es sind nicht immer die gleichen Gespanne und man muss dazu sagen, auch nicht alle Hunde in diesem Camp mögen sich untereinander. Ich meine, bei 66 Hunden, das ist halt genau das Thema, wie du gerade sagst, ne, nicht jeder kann mit jedem. Ist da genauso. Allerdings laufen teilweise auch welche in Gespannen zusammen, die sich jetzt nicht unbedingt so super mögen, aber sie haben halt einfach gelernt, dass es Arbeit und das passiert unter gewissen Rahmenbedingungen und dann wird sich gegenseitig nicht gefressen, ob ihr wollt oder nicht. So.
Okay, ja, spannend, cool.
Wobei man natürlich dazu sagen muss, das ist halt in seinen großen Gespannen. Also ich meine, Hendrik fährt mit, ich sag mal, 8 bis 14 Hunden, je nach Rennen. Da ist es natürlich so, da hast du dann immer welche dabei, die sich halt auch mal nicht mögen, weil die natürlich auch noch Leistung zusammengestellt werden. Bei den Gästegespannen, sage ich jetzt mal, war es dann schon im Regelfall so, dass die sich untereinander gemocht haben.
Ja? Harmonisches Team, damit dann der Gast eventuell nicht da irgendwie...
Korrekt,
ja.
Korrekt.
Ja, verstehe.
Und zu deiner Frage, wie wurden die dann zugeteilt, fand ich eben, wie gesagt, auch sehr, sehr spannend, weil natürlich konnte er uns jetzt nicht jeden komplett analysieren, kennenlernen im Detail und was auch immer. Im Prinzip hat er gemeint, er macht das viel nach Gefühl. Also er schaut sich die Leute an einfach, natürlich, und ich meine, du hast ja dann schon mal auch ne, am Abend vorher, du hast ja dann schon mal so ein paar Sachen kennengelernt über Menschen. Wir haben uns ja dann auch den ganzen Abend alle unterhalten und so. Hat dann natürlich auch gefragt, so, ist Vorerfahrung da, hat jemand mit Hunden zu tun im Privatleben oder nicht, oder hat schon da auch sportliche Erfahrung oder nicht, oder ne? Sowas hat er schon mal abgefragt. Dann natürlich so Sachen wie sind die Leute körperlich aufgestellt, ne? Ich meine,
ist ja nicht jeder unzerstörbar.
Korrekt.
Vielleicht musst du mal einen Coachy-Ausflug von dir dahin machen, da sind sie alle unzerstörbar.
Das habe ich tatsächlich schon mal überlegt, sowas in der Art. Also das wäre tatsächlich was, da spinnen mir auch so ein paar Sachen im Kopf rum, das schon ein sehr geiler Team-Unzerstörbar-Ausflug wäre.
Also wer da Bock drauf hat, ne, meldet euch jetzt, E-Mail-Adresse steht unten, wer weiß, genau, vielleicht seid ihr die Ersten.
Ich sag mal, wenn die Nachfrage da ist, können wir es direkt organisieren und dann kommen im Winter gleich wieder hin, oder?
Ja, also ihr wisst Bescheid.
Es wäre geil. Ich meine, klar, ist natürlich auch sowas, ne? Ich meine, ich habe es jetzt schon mal durchlebt, also dadurch kam dann auch der Gedanke, auch mit der Organisation und mit Buchen und so weiter und so fort und hinkommen. Es ist es nicht ausgeschlossen, sagen wir es mal an der Stelle so. Mhm. Aber um auf die Frage zurückzukommen, also es ging halt auch so ein bisschen um die körperlichen Aspekte natürlich, ne? Wie groß bist du, wie schwer bist du? Also er hat zum Beispiel am Abend vorher auch nach dem Gewicht gefragt, weil klar kriegt jemand jetzt, was weiß ich, eine kleine zierliche Frau mit 55 Kilo, kriegt natürlich andere Hunde und vielleicht einen weniger als jetzt ein Mann mit 120 Kilo zum Beispiel. Ne? Das ist natürlich klar. Und dann hat er tatsächlich, also das war ganz spannend, die Gespanne wurden nach und nach verteilt und am Schluss waren nur noch ein anderer Teilnehmer und ich war noch übrig, die quasi noch kein Gespann hatten. Aber der hat die halt einfach so, der hat gespannt geguckt, da hat er so durch die Reihen geguckt, hat gesagt, du. Also auch jetzt nicht nach der Reihe oder so, sondern ne, er hat quasi einfach verteilt. Und am Schluss waren quasi noch hier zwei übrig. Und der andere hatte eine Skibrille auf. Und dann sagte Hendrik, nimm mal deine Skibrille ab. Dachte ich schon so, okay. Und dann meinte er, also wie gesagt, das war dann, ne, da hat er gesagt, ja, okay, du die. Dachte ich mir so, okay. Zu mir meinte er dann, du wärst halt dann quasi der Letzte, der Lumpensammler, in Anführungszeichen. Oder hast du da irgendwie, fühlst du dich da unsicher oder hast du ein Problem damit?
Du kriegst das Gespann, das letztes Jahr mal einen gefressen hat.
Genau. und dann sagte ich halt, ja, nee, passt. Und auf jeden Fall, er sagte dann, also wie gesagt, ich habe dann ihn einen Abend später nochmal da im Detail gefragt, und er sagte, ja, er guckt den Leuten in die Augen und das sagt ihm schon mal sehr, sehr viel aus, weil der hat auch seine Studienarbeit damals in übers Thema emotionale Führung geschrieben, das muss man auch dazu sagen, also das heißt, der hat auch mit Menschenführung und so viel zu tun. Und er sagt, er guckt den Leuten in die Augen und das hilft ihm schon mal vom Gefühl. So, und danach wurde dann scheinbar da auch mit verteilt.
Spannend.
Ja.
Sehr spannend. Ja, das war tatsächlich eine Frage, die mir sehr unter den Nägeln gebrannt hat.
Das glaube ich.
Wie da so die Tiere verteilt werden, ne?
Ja.
Okay, ja, cool. Bringen wir das Ganze mal irgendwie. Achso, doch. Eine Frage habe ich noch, wo wir gerade bei den Hunden sind. Klär mich mal bitte auf und vielleicht diejenigen, die es jetzt auch nicht wissen, du sagst Urschlittenhund.
Ja.
Was genau ist, ist das eine gewisse Rasse? Ist das, nimm uns da bitte mal mit, was ist ein Urschlittenhund?
Ein Urschlittenhund ist in dem Fall waren es zwei Rassen, die Grönlandhunde und Malamut.
Ah so. Ja, kenne ich beide.
Genau.
Große.
Ganz genau. Große, kräftige, sehr widerstandsfähige Hunde, die halt auch, und da kommt auch dieses Ur ins Spiel, halt auch dem Wolf noch sehr, sehr ähnlich sind, also optisch einerseits und gleichzeitig auch vom Verhalten halt da noch näher dran sind, muss man einfach an der Stelle sagen. Auch, du hast vorhin das Thema Charakter auch angesprochen, auch sehr charakterstark sind. Und wie hat es Hendrik so schön formuliert, unsere Hunde, also unsere normalen Haushunde, sage ich jetzt einmal, schauen ja so ein bisschen zu uns drauf. Ne? Mal mehr, mal weniger, je nach Rasse.
Im Idealfall sollten wir der Rudelführer sein.
So. Aber das machen sie ja im Regelfall eigentlich aus Prinzip. Also wenn du dich jetzt nicht ganz dumm anstellst als Besitzer, als Hundeführer, dann ist es eigentlich relativ schnell so, ne? Dass du quasi so ein bisschen drüber stehst. Diese Rassen schauen dich auf Augenhöhe an. Also er sagte so, dadurch, dass die, und da sind wir jetzt auch beim Thema Urschlittenhund, die sind mit den Urvölkern in den skandinavischen Ländern damals eben quasi unterwegs gewesen und haben bei denen gelebt. Und das waren genau die Schlittenhunderassen, die damals als erste mit für die ersten Expeditionen des Nordpols und des Südpols eingesetzt wurden. Mhm. Sprich, das waren so quasi mit den Menschen damals die Hunderassen, die diese die Nord- und Südpol quasi mit erobert haben, sozusagen bei den Expeditionen. Und da war es so, von den Urvölkern, die wurden im Winter halt genutzt quasi, also für Schlittenziehen, als Transportmöglichkeit in Anführungszeichen. Ne?
Ja.
Und dann, wenn aber der Sommer kam, haben die Hunde ausgesetzt. Also die haben die sich einfach sich selber überlassen. Okay. Weil, na, ich sage jetzt mal rein überlebenstechnisch, sie mussten dann nicht mehr für sie sorgen, beziehungsweise sie haben ihnen in dem Moment, ich sage es jetzt mal blöd gesagt, keinen Nutzen mehr gebracht.
Mhm.
Das heißt, sie haben sich diese Versorgung halt einfach gespart.
Mhm. Und wer übrig bleibt, ist wahrscheinlich für den Winter ein robustes Tier.
Genau. Ja, okay. Aber, und das war das Ding, die wurden dann halt, also die haben dann auch eigenständig überlebt.
Mhm.
Und genau daraus resultiert aber auch, dass sie auch heute noch einfach von ihrem Grundcharakter her sagen, hey, kannst du mit mir mithalten als Mensch?
Mhm.
Sag mal, passt du ins Rudel? Hilfst du dem Rudel? Wenn nicht, hau ab.
Mhm.
So, dann ist mir egal, ich mach mein Ding auch alleine.
Spannend. Kommt mir gleich der Dean Schneider in den Sinn mit dem Löwen in Afrika,
ja.
Der ja auch nicht der Chef vom Rudel ist,
genau.
Sondern ein Teil vom Rudel.
Genau, richtig.
Ja? Sehr, sehr spannend.
Ja,
cool. Definitiv. Ja, habe ich noch nie so drüber nachgedacht.
Ich vorher auch nicht.
Okay, ja, das ist dann umso spannender. Aber ja, cool. Das heißt, das sind robuste Tiere, die dich genau. Im Prinzip als Teammitglied sehen, aber dann auch nicht als mehr in Anführungsstrichen.
Richtig. Und du musst dich halt schon auch behaupten. Ne? Das mhm. ist halt auch sowas. Du musst dich charakterlich behaupten und diesen Hunden auch klar machen, dass du, ich sag mal, ihr Rudel nicht gefährdest. Ne? Also so wie du jetzt gerade gesagt hast. Also dass du mithalten kannst, weil wenn nicht, dann ja, dann halt nicht.
Würdest du sagen, als Turnierhundsporttrainer,
ja.
War das für dich leichter oder schwerer? Weil du ja schon eher sagst, ich bin hier Chef und du machst mit. Das finde ich jetzt ganz spannend. Ist das für dich leichter oder schwerer gewesen als für den Rest der Truppe?
Teils, teils. Es war auch ein Thema, über das ich auch schon mal selber schon länger nachgedacht habe. Also ich habe gemerkt, mir fiel es leichter, also mit den Hunden klar umzugehen, also auch beim Anspannen. Und zum Beispiel mir wurden auch beim Anspannen immer die größten, wildesten und kräftigsten Rüden in die Hand gedrückt. Immer.
Mhm.
Also das war oft so, ich kam rauf, da mit mir kam noch eine kleine zierlichere Frau hoch. Dann war so, warte mal, nee, Moment, zu der Frau, nee, du wartest mal kurz, du kommst mit, du nimmst Warg mit beispielsweise. So.
Okay.
Und also das ging schon, also da hatte ich, würde ich sagen, einen Vorteil, da fiel es mir leichter. So dieses einfach halt jetzt auch aus Tierklinikzeiten damals nicht immer nur zimperlich, ne, natürlich schon mit Herz, aber halt schon auch einfach mal den Hund dann halt mal dahin räumen, wo er halt gerade hin muss, weil die genauso sind, die Hunde. Gleichzeitig durfte ich auch, und das ist dann auch so zum Thema, wo wir vielleicht später noch drauf kommen, so zum Thema Erfahrungen, Learnings, sage ich jetzt mal aus dem Ganzen, durfte auch ich als Trainer mal wieder lernen, die Hunde geben immer ihr Bestes. Wenn was schief läuft, liegt es immer an uns als Hundeführer oder in dem Fall Schlittenhundeführer oder was auch immer. Und da bin auch ich mal tatsächlich an meine Grenzen gestoßen, ohne es aber eigentlich so im Vorfeld bewusst zu merken.
Mhm,
ja. Also deswegen teils, teils. Na, also so, ich würde sagen, grundlegend im Handling auch so die Voraussicht, na, wann will der Hund jetzt pissen, wann muss ich ihm dann auch mal eine Ansage machen, nein, du pisst jetzt nicht mitten im Laufen, du musst jetzt nicht markieren. Habe ich, glaube ich, schon früher gesehen, als zum Beispiel manche vor mir, die halt da wenig Erfahrung mit hatten. Aber manche spezifischen Sachen, wie gesagt, fielen mir auch genauso schwer.
Ja, spannend. Ja. Weil ich die Frage nicht verlieren möchte, du hast eben gerade gesagt, eine Sache ist passiert, wo du sagtest, da habe ich das jetzt nicht gemerkt. Bevor ich das vergesse, würde ich da gerne jetzt mit dir reingehen.
Ja, gerne. Ja, das war quasi so die folgende Story, also wie gesagt, wo mir auch dieses Learning wieder kam, so dieses Thema, was ich auch meinen Leuten im Coaching, in den Seminaren immer wieder sage, wenn dein Hund was falsch macht, überleg mal, warum er es macht. Warum, was hast du gemacht, damit er das jetzt falsch oder richtig macht? Oder meistens geht's ja um Probleme, ne? Warum was falsch läuft quasi. Der Hund gibt immer sein Bestes. Mhm. Und ich selbst war in der Situation, dass mein Gespann am zweiten Tag, also wir sind quasi eine Tagestour in so ein Zweitcamp gefahren, haben dann dort übernachtet und dann den zweiten Tag quasi von dem Zweitcamp zum Erstcamp wieder zurück, nochmal eine Tagestour, also auch mit dem gleichen Gespann. Hinwärts, außer kurzen Unterbrechungen, weil ein Hund dann gesundheitliche Probleme bekommen hatte und ausgetauscht werden musste. Lief alles super. Hinwärts auch, ich sag mal so, die halbe Tour. Und dann gab es schon so ein bisschen so Differenzen. Also die Leithündin hat dann irgendwie manchmal nicht ganz so das gemacht, was ich gern wollte. Und dann hat irgendwie die ganze Gruppe nochmal angehalten.
Dein Gespann oder die ganze Gruppe von
Leuten? Die ganze Gruppe, ja, genau, die ganze Gruppe. Also alle quasi, das waren dann, wir waren in der Gruppe dann, glaube ich, 7 Gespanne, 6 Gespanne, irgendwie sowas. Und wie gesagt, ich an letzter Stelle. Alle fahren los. Meine Leithündin verweigert die Arbeit, dreht sich rum und geht quasi hinter zu den, also die sind ja so voreinander gespannt, ne? Dreht sich rum, geht hinter zu den anderen zwei Jungs. Und ich, ja, ne, nach vorn, ne, vorwärts kommen, okay, hopp, also so das Kommando eben für los geht's. Ricky sagte, nö, machen wir nicht. Ich hab's im Netten probiert, mit Locken, ich hab's mit Ansage, also in Anführungszeichen im Bösen probiert, nichts passiert. Die hat sich in den Schnee geschmissen, die hat dann einfach gesagt, so nö, machen wir jetzt nicht. Dementsprechend die zwei Rüden hinten dann halt auch rumgeblödelt. Ja, dann stand ich da mit den drei Hunden. Alle anderen waren weg.
Oh!
Ja, ja, die waren ja losgefahren. Ich meine, du guckst jetzt nicht alle, du bist ja dann mit deinem eigenen Gespann beschäftigt, ne? Dann dachte ich mir so, ja, ich meine, irgendwann werden sie es hoffentlich merken, dass ich weg bin und dann wird halt schon jemand zurückkommen. Ich habe es dann noch probiert, aber es hat halt nicht funktioniert, einfach. Ja, dann stand ich da. Und die Hündin hat irgendwie Anzeichen der Läufigkeit gehabt quasi. Und dann dachte ich mir, ja, super, die ist halt hier, ne, die hat jetzt halt Bock, zu den Jungs zu gehen und, ne, und die natürlich an ihr rumgeschleckt. Und ich dachte mir, ja, ganz prima, wunderbar.
Fabian wird gleich Zeuge vom Zeugen.
Ja, genau. dachte ich mir, ja, super. Ganz tolle Kombi vor allem auch.
Ja.
Und ich dachte halt, es liegt daran, ne? Naja, so hormonell nicht so ganz auf der Höhe und so weiter und deswegen halt ein bisschen Banane und ja. Auf jeden Fall irgendwann kam Hendrik dann angestiefelt, also der Mascher, nachdem dann die ganze Gruppe gehalten hatte, er dann irgendwie, was weiß ich, wie viel 100 Meter zurückgelaufen ist. Und dann sagt er, ja, was los? Und ich so, ja, ist ein bisschen schwierig hier mit einer
Der Motor geht nicht an.
ist ein bisschen schwierig mit der läufigen Hündin und zwei Rüden. Und er so, nee, das ist nicht das Problem. Das haben die gelernt, dass die trotzdem laufen. Ich so, ja, wie? Ja, was hast du denn falsch gemacht? Also da gab es dann schon so eine richtige, ne? Ich meine, und er hatte recht. Also zuerst mal dachte mir so, okay, hey, fahr mal einen Gang runter, ne? Ja, aber er sagte dann, du hast permanent Stop and Go gemacht. Das hassen die Hunde und die zählen dich an. Und wenn du irgendwann quasi die Note 6 in Anführungszeichen bekommst, dieses Thema, sie prüfen dich, ne, die Hunde auf Augenhöhe, dann gibt es irgendwann den Mittelfinger und Befehlsverweigerung. Und dann lassen die dich stehen.
Ach, sehr spannend.
Und ich so, ja, wie, hä? Und dann sagt er so, naja, ich hab's doch gesehen. Der vor mir, das Gespann, der war sehr, sehr langsam, weil der hatte halt seine Hunde leider gar nicht im Griff. Und dementsprechend war der halt immer sehr langsam eingespannt, war sehr motiviert und sehr dynamisch im Endeffekt. Und dann sind wir halt immer wieder so nah ran aufgefahren. Und
verstehe, ja. Langsam ahne ich.
Ja. Und ich dachte halt, naja, jetzt permanent auf der Bremse stehen und die Hunde quasi rausbremsen und gegen den Bremswiderstand arbeiten, das ist ja irgendwie unfair, war so mein Gedanke. Wäre aber genau das Richtige gewesen. Das ist für die weniger schlimm, weil das sind die gewohnt, ein paar hundert Kilo teilweise hinter sich herzuziehen.
Also wahrscheinlich immer wieder diesen Impuls ran, zurück. Genau. Was denn jetzt?
Genau, korrekt.
So, und dann haben sie irgendwann so gesagt, puh, nö, jetzt.
Nö, genau. So, die haben, also der hat gesagt, ich meine, das habe ich jetzt natürlich nicht erkannt, weil mir da die Erfahrung in dem Bereich gefehlt hat. Aber er sagte, die haben dir das hundertprozentig vorher ein paar Mal gesagt. Also gezeigt. Ne? Aber ich habe es halt nicht gecheckt. So. Naja, auf jeden Fall musste er dann die Hunde quasi wieder so ein bisschen einstellen und wirklich auch massiv durchgreifen. Also das war dann auch so, die hatten auch dann wirklich keinen Bock mehr. Und also selbst er hatte dann zu tun, die wieder in die Spur zu bekommen. Und ich meine, wie gesagt, er ist trotzdem noch irgendwo Rudelführer. Also und ja, dann lief es wieder und er hat dann auch quasi mich mit an zweite Stelle hinter sich genommen, damit er halt quasi die Hunde im Blick hat. Das war dann so die letzte, keine Ahnung, die letzte Stunde oder was das dann noch war. Ja, das war halt schon so ein kleiner Knacks für mich, ne? Also so, weil ich dachte mir so, ja, das kann doch jetzt nicht sein. Und ich habe mir dann auch wirklich so ein bisschen Vorwürfe gemacht und auch beim Fahren noch lange drüber nachgedacht. Also es hat sehr in mir gearbeitet. Vor allem auch der Aspekt, dass ich den Hunden gegenüber unfair war. So dieses, und das immer genau bei diesem Thema, bei dieser Erkenntnis, so der Hund will es dir immer recht machen, der gibt immer sein Bestes. Wenn, dann liegt der Fehler bei dir als Mensch. Und das durfte ich da mal wieder lernen und das hat mir dann wirklich innerlich, das hat mir wehgetan. Dass ich dann quasi die Hunde da angeschissen habe und ne, und keine Ahnung, und so nach dem Motto, ja, und hier läuf ich und deswegen seid ihr blöd, also so gedanklich quasi, ne, deswegen seid ihr blöd. Ich war einfach unfair. Und das hat mich dann beschäftigt, weil das halt so komplett gegen mein Wertesystem geht eigentlich. Und das hat dann noch gearbeitet. Und dann sagte ich auch tatsächlich, also ich bin dann wirklich, ich meine, da mag jetzt vielleicht der ein oder andere lachen, aber ich bin dann tatsächlich, wie wir am Camp wieder waren, ich bin dann und den Schlitten quasi verankert hatten und so, ich bin dann tatsächlich zu allen Hunden nochmal hin und vor allem zur Leithündin und habe mich entschuldigt.
Toll.
Also es war dann echt so, ich meine, keine Ahnung, ob sie das verstanden hat oder nicht, aber ich denke mal schon irgendwie. Du wirkst dazu, Ricky, das tut mir echt leid, ne? Du hast so einen tollen Job gemacht und ja, und ich war unfair zu dir. Also ich hab's verkackt, aber mir war es nicht klar. Und dann kam Hendrik irgendwann auch nochmal vorbei und dann sagte ich so, habe ich halt auch zu ihm gesagt, so ja, ich habe mich jetzt übrigens nochmal bei ihr entschuldigt, ne? Und auch an dich nochmal, ne, sorry, weil ich meine, du vertraust uns deine Hunde an und ich habe Scheiße gebaut, so ungefähr. Ne? Ich meine, klar, mag vielleicht dann manche andere sagen, ja, ist doch egal, ich habe Geld dafür gezahlt, aber ich bin da halt anders. Und dann sagte er halt auch, gesagt, obwohl es da halt einen ordentlichen Anschiss gab, mit Recht. Ne? Also erstmal dachte ich mir so, hey, fahr mal einen Gang zurück. Und dann, wie ich drüber nachgedacht, dachte ich mir so, ja, er hatte halt nur Recht im Endeffekt. Und dann sagte er halt auch so, ja, aber du hast es ja nicht gern gemacht. Ne? So, das war ja nicht, also er war mir dann auch irgendwie nicht mehr böse oder so. Ne? Oder er war mir auch vorher, glaube ich, nicht böse. Aber es gab halt mal eine Backpfeife, eine verbale und das war auch richtig so. Und und das war halt dann genau das Thema. Ja, für Fehler verkackt, was nicht gemerkt und deswegen, ich sag mal, aus dem besten Team das Schlechteste gemacht.
Ja, spannend, ne? Aber was so Kleinigkeiten dann auslösen, ne?
Ja, absolut, ja.
Und da finde ich wieder spannend, wie viel du mental aus der Sache mitgenommen hast, die dir mit Sicherheit wieder sowohl in deinem Coachings mit Menschen als eben auch mit Hunden, vor allem wahrscheinlich sogar, einen definitiven Vorteil bringen werden, ne? Und zu sagen, okay, such den Fehler mal bei dir, also auch an deine Coaching-Teilnehmer dann gerichtet, weil der Hund wird es wahrscheinlich nicht gemacht haben, ne? Der wird sein Bestes irgendwo geben.
Ganz genau. Und der Witz ist aber ja auch, Pascal, ich meine, das sage ich ja immer zu den Leuten, ne? Auf Seminaren oder so, also ich habe noch nie einen Hund zusammengeschissen, also in Anführungszeichen, ne?
Ja, ich weiß aber, was du meinst, ja.
Sondern wenn, dann waren es immer die Hundeführer. Ich suche den Fehler und das ist, weil es einfach aus der Erfahrung so, es ist immer so. Das Problem liegt immer am anderen Ende der Leine, wie es halt auch im Sozialverhalten und so ist. Und das war halt wirklich so für mich dieser Punkt, so, das ist das, was ich jahrelang immer wieder erzähle, jeden Tag, jede Woche am Hundeplatz, jede Woche im Coaching, alle paar Monate auf dem Seminar. Und dann kriege ich es einfach selber in dem Moment nicht gebacken. Ja. Ne?
Aber daran siehst du, dass jeder immer dazulernt. Du hast niemals ausgelernt.
Richtig, korrekt.
Ne? Ja. Und selbst wenn du etwas immer selber predigst, es kann dich immer noch selbst erwischen.
Ja, ne? Definitiv, ja.
Ja, spannend. Super, super spannend. Ja. Okay, mit Blick so ein bisschen auf die Zeit, würde ich sagen, wir gehen auch mal ein bisschen in die Fragen rein, die die dir zugeschickt worden sind.
Ja.
Ich lese gerade mal hier durch. Ich glaube, so ein bisschen davon hast du beantwortet. Trotzdem würde ich sie noch mal stellen für den Fall, dass es da noch andere Sachen gab. Und zwar die erste Frage, die geschickt worden ist. Was hat dich am meisten überrascht, beziehungsweise von dem, was passiert ist, hast du am wenigsten etwas erwartet? Das ist die Frage, die kam. Ich denke mal, ein Teil davon wird das gewesen sein, was du gerade erzählt hast, aber vielleicht gab es ja noch was.
Ja, also im Endeffekt, was war das? Also, nehmen wir es vielleicht nochmal Stück für Stück auseinander. Erster Teil war jetzt, was hat mich am meisten überrascht, ne? Sagtest du.
Genau, ja.
Also, was hat mich am meisten überrascht? Ich meine, das ist jetzt sehr offen gestellt in der Frage. Also, erstmal hat mich überrascht, dass es wirklich nicht, also im Camp nicht mal eine Dusche gibt.
Ach, okay.
So. Also das war sowas, das war so ein erster Moment.
Du hast dich mit Schnee einfach so.
Naja, es gab eine Dusche, die war gekoppelt mit der Sauna. Also beziehungsweise du hattest halt wie gesagt, dadurch, dass kein fließend Wasser da war, ne? Du hattest halt einen Eimer, den hast du eingehakt, hochgezogen und dann wirklich drüber gekippt. So. Konntest du dann in der Sauna eben entsprechend erwärmen. Also und das Wasser kam aus dem zugefrorenen Fluss, wohlgemerkt, wo das Eisloch war zum Eisbaden.
Wim Hof Atmung lässt grüßen.
Genau, richtig. Und als sie das dann halt so, wie wir ankamen, so gesagt haben, so, ja, es gibt keine Dusche. Und ich so, okay. Also quasi nur halt die Camp-Mitarbeiter haben so ein Camp-Haus fürs Team. Und da, die haben eine Dusche. Ich meine, ja. Aber die geht halt auch nur irgendwie, die können sie halt einmal am Tag nutzen, wenn der Generator läuft und die Pumpe und alles und so weiter und so fort. Also das ist auch nicht so, dass die jetzt sagen, hier, ne, sie duschen viermal am Tag, gefühlt so. Dementsprechend müssen die das halt da limitieren, ne? Also das war so erstmal überraschend, wo ich mir dachte, so, okay, gleichzeitig, und das war dann das Thema, wie gut man dann klarkommt. Also so, wie du jetzt gerade sagst, mit Schnee zum Beispiel so ein Ding, ich stand dann abends beim Zähneputzen und dachte mir so, okay, und jetzt? Ne? Schau mal auf der Zahnbürste, so ein bisschen so an der Bürste, ein bisschen was auf der Hand, dachte mir so, okay, na gut, was machst du? Ne? Du steckst die Zahnbürste in Schnee, schrubbst die ein bisschen mit Schnee ab. Nimmst eine Handvoll Schnee, steckst dir den Mund, lässt schmelzen, damit spülst du dann quasi deinen Mund aus. Problem gelöst. Und genauso Gesicht waschen, weil du hast dann auch irgendwie den Schaum halt am Mund, am Bart und so, ne? Halt Handvoll Schnee ins Gesicht geschoben, verrieben, bis halt dann irgendwann Wasser draus wurde. Hände waschen genauso. So. Aber es funktioniert. Das ist halt immer das Ding, ne? Genauso wie, ja, du duscht halt nicht jeden Tag in dem Camp, weil ist halt der volle Aufwand. Und wäscht jetzt nicht jeden Tag die Haare, aber du hast halt eh die ganze Zeit die Mütze auf und schwitzt und machst und so. Und es geht halt auch. Also das war immer so dieses Thema. So, wo du dann manchmal denkst, oh Gott, jetzt habe ich heute meine Haare noch nicht gewaschen oder was auch immer. So daheim. Ist dann in dem Moment, hey, geht ja auch.
Ja.
So mit Schnee.
Ja, spannend, ja.
Also, na, das war so sehr überraschend einfach. Ja, und dann halt natürlich auch die andere Überraschung, wie doch anders diese Hunde sind.
Im Vergleich zu unseren Haushunden.
Genau, zu unseren Haushunden nenne ich es jetzt einfach mal so. Ne? Ich meine, klar, das stand auch alles auf der Homepage und so, aber ich dachte mir dann auch so, ja, ist okay, ne, das ist halt so ein bisschen mystifiziert und ja, Marketing und was auch immer, ne, so, nee, aber es ist halt so, also die sind anders. Die sind charakterlich anders, die sind charakterstärker, sie sind einfach anders.
Muss man erleben wahrscheinlich, ne?
Richtig, richtig. Und das fand ich aber sehr spannend, wie gesagt, weil ich da schon eigentlich so hingegangen bin, dachte mir so, hey, ich kenne so viele Hunderassen, ich habe so viel mit Hunden zu tun. Das würde mich jetzt schon sehr wundern, wenn die so viel anders wären. Ne? Aber es ist so. Also sie sind einfach ursprünglicher. Und das war für mich auch nochmal eine Überraschung, mit der ich so nicht in dem Ausmaß gerechnet hätte.
Spannend. Und womit hast du am wenigsten gerechnet, was dann passiert ist? Vielleicht das, was dir da mit deinem Gespann passiert ist, das wird wahrscheinlich, da hast du gar nicht, ne?
Genau. Also das war das, weil das auch, ne, nochmal Bezug nehmend auf die Frage von vorhin, die du vorhin gestellt hast, so nach dem Motto, durch die Erfahrung im Hundesport, auch als Coach, ne, und so, auch, ich meine, ich habe ja schon viele Hunde ausgebildet, mit ausgebildet, etc., war natürlich schon irgendwo so dieser Gedanke, ja, also wenn es einer hinkriegt, dann ja ich. Ne? Jetzt mal so, so großkotzig. Ne? So im Vergleich natürlich jetzt, also wohlgemerkt jetzt nicht, dass ich jetzt glaube, ich bin der Allergrößte, aber im Vergleich zu Leuten, die da auch waren, die halt kaum Hundeerfahrung hatten, die teilweise nicht mal selber einen Hund hatten, an Gästen. Ne? Und natürlich dachte ich dann, ja gut, ich meine, hatte ich auch im Vergleich zu denen, habe ich natürlich irgendwie ein anderes Gefühl dafür. Und dass mir dann sowas Krasses passiert ist, was so in dem Ausmaß den anderen nicht passiert ist, das war schon für mich sehr überraschend.
Ja, war lehrreich, ne? Cool. Ja, genau. Ja, dann die nächsten Fragen, und da decken sich mit denen, die ich für mich aufgeschrieben habe, sind, es geht zum Thema Wildnis. Und zwar ist die Frage, hat es dich durchweg oder hat es sich positiv angefühlt, in der Wildnis zu sein? Oder hattest du wirklich mal irgendwie so einen Moment, wo du gedacht hast, puh, jetzt fühle ich mich aber gerade unwohl, so weit ab vom Schuss.
Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Also um erstmal den zweiten Teil, weil der ist kürzer zu beantworten, unwohl gefühlt habe ich mich tatsächlich nie. Mhm. Also ich sage mal, das spielt ja jetzt, ich glaube, also so wie ich es jetzt interpretieren würde, die Frage, das spielt ja so ein bisschen drauf an, schon so Richtung vielleicht Angst, Richtung, na, so ein bisschen so, es ist mir
unangenehm. Die Geräusche der Nacht und so,
ne? Genau, ja, genau, ja. Ne? Das hatte ich tatsächlich nie. Mhm. Also auch nicht, wie ich nachts draußen geschlafen habe, im Schnee, unter freiem Himmel in dem Camp, im Wald quasi, das war im Wald, so. Mhm. Normalerweise, wenn ich irgendwie auch mal im Wald spazieren gehe oder so, mal, ne, wenn es schon dunkel ist mit Linda, da fühle ich mich tatsächlich teilweise unwohler.
Ja, ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, weil du weißt, du bist da so weit weg. Es sind einfach nur die Leute hier, die hier sind, oder?
Ja, das und vor allem, und das war, glaube ich, so der entscheidende Punkt, also gerade auch in diesem Camp, das war in diesem Zweitcamp, und da war es ja so, wir sind ja da hingefahren und dann wurden die Hunde an so Ketten sozusagen, also an so, einfach der Reihe nach hingehängt und halt da gesichert, weil du hast ja dann da nicht sich Zwinger und so. Und die waren da alle festgemacht und quasi eigentlich so rund ums Camp verteilt. Mhm. So. Und das Ding ist, das ist die beste Alarmanlage der Welt.
Das glaube ich, gerade bei solchen Hunden.
Genau, sobald, also dadurch, dass die ja ein großes Rudel sind, ne, trotzdem, auch wenn sie jetzt nicht alle untereinander grün sind, aber sie sind in Summe ein großes Rudel.
Ja.
Bedeutet, sobald da irgendwas oder irgendwer oder irgendwas Komisches oder irgendwas in die Nähe dieses Camp kommst, ist da Halligalli und wirklich Alarm. Im nächsten Schritt, und das ist halt auch der Punkt, zum Beispiel auch mit irgendwie Wildtieren oder so, ne, dass man sagt, ich habe vielleicht Angst vorm, keine Ahnung, vorm Vielfraß, der jetzt gleich um die Ecke kommt oder vom bösen Wolf, wobei ich ja eh der Meinung bin, dass Wölfe eigentlich nie, Wölfe jetzt nicht gefährlich sind in dem Sinn. Ist halt auch so, selbst wenn dem so wäre und da würde irgendwas in die Nähe kommen, dann wäre da dermaßen Alarm, kein Wildtier ist so dämlich und käme auf die Idee, sich mit diesen 45 Hunden, die da sind,
eben, als da kann Hunden auch anzunehmen. Ein Grizzly, wenn es die denn da überhaupt gäbe, richtig, nichts tun. Ne?
Genau.
Das ist dann einfach eine Übermacht.
Richtig, und es ist halt so, ob jetzt Chancen oder nicht, es ist einfach nur in der Natur ist es ja so, die Wildtiere denken im Überlebensmodus. Das bedeutet, der schätzt ab, bist du eine potenzielle Gefahr oder ein potenzielles Fressen? In dem Fall mit 45 Hunden Rudel, die Alarm machen und die sagen, ja, komm nur her. Ist die Bedrohung zu groß? Das heißt, das Tier wird nicht auf die Idee kommen, da rein zu marschieren.
Ja, spannend.
So, also dementsprechend wirklich halt gar nicht. Also null. Deswegen, da habe ich mich total sicher gefühlt. Und dann so zu dem Thema, wie hat sich die Wildnis für mich angefühlt, sage ich jetzt mal. Also so, das war alles so zusammengefasst. Beziehungsweise, und war es mir irgendwann mal zu abseits oder zu, ne? Es hat sich total gut angefühlt. Also so diese Distanz zum Alltag, tatsächlich auch diese Distanz zur Zivilisation. Handyempfang war halt oft nicht, was gut war.
Das habe ich hatte, hier auch.
Und ich hatte halt auch, aber auch das Handy auch aus Akkuspar-Maßnahmen, sage ich jetzt mal, auch die meiste Zeit im Flugmodus. Ich habe es natürlich dabei gehabt und wollte auch, dass der Akku halt hält. damit ich natürlich ein paar Bilder, mal ein paar Videos machen kann. Wobei auch die sind sehr dezent, sage ich jetzt einmal, im Vergleich zu der Zeit, weil ich halt einfach gesagt habe, ich möchte mehr mit den Sinnen wahrnehmen.
Kenne ich.
Und auch da, das hat sich total gut angefühlt. Ne? Einfach mal so komplett entkoppelt zu sein und es hilft halt auch, so Abstand zu gewinnen. Ja. Also, und das Gehirn, ich sag mal, den Kopf, den Geist einfach mal zu befreien an der Stelle.
Herrlich, ja.
Das war super angenehm. Natürlich, klar, Hendrik hat zum Beispiel auch gesagt, so, wir sind in der Wildnis, also sprich, wenn hier was passiert, dann ist nicht wie in Deutschland in 10 Minuten ein Krankenwagen da. Mhm. Ja? Sondern wenn uns hier jemand findet und irgendwo hinkommt, dann dauert es, keine Ahnung, 1,5 Stunden oder 2. Na, also so.
Im besten Fall wahrscheinlich, ja.
Richtig. Na, also das bedeutet, das ist halt schon so, du bist da, man muss ja auch im Klaren drüber sein, du bist für dich selbst verantwortlich in dem Moment. Bei so Rennen ist es ja noch viel krasser, was er da so erzählt hat. Ich meine, weil da ist halt so, da bist du komplett auf dich allein gestellt. Also wenn du einen Fehler machst, dann stirbst du einfach so. Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit.
Ja.
Und ja, aber durch diese Abgeschiedenheit hat sich das halt auch sehr befreiend angefühlt. Und ja, klar, in der Wildnis, es kam dann zum Beispiel ab und zu halt auch mal dieser Gedanke, so, boah, jetzt mal irgendwie so richtig schön normal warm duschen oder so, wäre schon geil. Aber gleichzeitig, und das war das, was ich gerade auch schon erzählt hatte, kam dann auch immer wieder dieser Gedanke, ja, aber so schlimm ist es eigentlich nicht. So, also denk mal wirklich drüber nach, so ist es jetzt wirklich so lebensnotwendig gerade? Und dann, ja nee, also es ist jetzt nicht so, dass ich, keine Ahnung, wenn ich mein T-Shirt runter tue, an meiner eigenen Gestankwolke ersticke oder so, ne? Also es ist halt auch, es hat sich dann auch immer wieder relativiert, wenn dann mal so ein Gedanke kurz hochkam. Das bedeutet zusammengefasst, die Wildnis hat sich gut angefühlt, hat sich, sagen wir, reinigend eigentlich, so positiv distanzierend angefühlt.
Cool, schön.
Ja.
Habe ich mir aber tatsächlich bei dir auch nicht anders vorgestellt. Also das muss ich schon sagen.
Dachtest du so, 7 Tage mal stinken ist voll seins.
Nein, das meinte ich nicht. Das meinte ich jetzt nicht.
Nein.
Aber da würde ich nämlich gerne jetzt noch eine Frage, die ich von mir selber aufgeschrieben habe, reinschieben, weil die thematisch passt. Und zwar, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie es für dich war, in der Wildnis zu sein und die Unterschiede. Wie war der Umkehrschluss? Wie war es, als du von da wieder weg bist? Und dann warst du ja, du warst auch noch Skifahren, aber dann bist du ja in die Großstadt Oslo. Also wirklich von der Wildnis in die Betonwildnis, sag ich jetzt mal so.
Ne? Ja, das trifft eigentlich ganz gut, ja.
Ne? Wie war das für dich? Wie war so dieser Kontrast dann in die andere Richtung?
Auch eine sehr, sehr gute Frage. Vor allem, weil das auch was war, was mich sehr gekickt hat. ich meine, man muss dazu sagen, ich hatte ja so ein bisschen diese Übergangsphase mit dem Snowboardfahren. Ja. Ne? Ich war ja dann da in Trysil noch 3 Tage. Und wie ich vorhin schon erklärt habe, Trysil ist eine kleine Stadt mit einem Skigebiet und ne, also Zivilisation, ja. Aber halt, ich sag mal, sehr wenige Menschen. Also jetzt kein Vergleich zu Großstadt Oslo. Aber ich hatte zumindest so diesen Zivilisationsübergang.
Du hast einen sanften Übergang, ja.
Genau. Okay. Aber selbst da, wie ich in Oslo ausgestiegen bin, und da habe ich auch eine Story gepostet an dem Tag, wie ich aus diesem Busbahnhof raus bin, nachdem ich mit dem Fernbus da wieder unterwegs war, und auf so eine Hauptstraße kam. Das war so eine große Kreuzung mitten in Oslo, weil mein Busbahnhof ist ja meistens zentral. Ne? Und die großen Gebäude und Autos und Ampeln und überall Menschen und Lärm. Und ich kam da erstmal raus, ich stand da so mit meinem Koffer so, oh Gott. Also ich war erstmal total erschlagen und völlig orientierungslos. Ich habe mich gefühlt 5-mal im Kreis gedreht. Ich habe dann irgendwann Google Maps und wo muss ich denn eigentlich hin? wo bin ich eigentlich und wo muss ich eigentlich hin? Und was könnte hier irgendwie nach einer Ecke aussehen, wo mein Hotel ist? Und ich habe wirklich auch gebraucht, bis ich mich selbst mit Navi irgendwie mal organisiert hatte. Also es war schon erstmal ein harter Cut.
Mhm.
Und das jetzt sogar, wie gesagt, mit dieser Übergangsphase in Drüssel. Ja.
Wie muss das gewesen sein, wenn man jetzt direkt 2-3 Stunden durchfährt und dann...
Also ich glaube, ich wäre erstmal nicht klargekommen, ganz ehrlich. Hm. Ja.
Ja, spannend. Sehr spannend.
Hat es deine Frage beantwortet?
Ja, ja. kann ich mir aber gut vorstellen, dass das erstmal ein Schock ist. Ja. Ich meine, man hat das ja sogar schon, wenn du irgendwie lange in einer Kleinstadt oder auf dem Land bist, wohnst oder so und dann in größere Städte,
ja, ja,
dann sagt man ja auch schon, boah, Alter, ne? Und ich komme irgendwie gar nicht klar und man ist froh, wenn man wieder zurück ist.
Ja.
Und das war ja wirklich so einmal auf Null gesetzt.
Ja, 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 definitiv. Ja. Wobei man auch gleichzeitig, das fällt mir jetzt gerade noch ein, weil das gehört auch noch so ein bisschen, also das ist so ein Übergangsding zwischen der und der Frage vorher noch, weil es ja auch hieß so, auch diese Dauer in der Wildnis, ne? Also es war dann schon auch so, ich muss sagen, diese 7 Tage waren perfekt.
Mhm.
Es hat mir aber an der Stelle dann auch in dem Moment gereicht.
Mhm.
Also es war wunderschön, aber ich war dann auch froh, ich habe mich dann auch wirklich zum Beispiel über die Dusche gefreut, ne? Mhm. Und über ein normales Bett mit, ja, einfach in dem warmen Zimmer, so.
Mhm.
Also das hat dann schon auch irgendwo gereicht. Weniger wäre zu wenig gewesen, zum Beispiel nur die 4 Tage. Ich hätte jetzt aber irgendwie keine 14 Tage gebraucht, glaube ich. Also ich hätte mich wahrscheinlich auch arrangiert damit und es wäre auch schön gewesen und es wäre super gewesen. Aber ich sag mal so, es war dann so, es war wunderschön und hat aber dann auch gepasst.
Ja, cool. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Also ich glaube, ich wäre eher so der 4-Tage-Typ gewesen. Oder vielleicht auch 4-Stunden-Typ.
Einmal auf den Schlitten stellen, so einmal im Kreis fahren, dann passt wieder. Ne?
Ja, genau. Aber so mit einem Hund, der dann so ganz langsam eben zieht. Und dann, nein. Aber ja, nee, finde ich sehr, sehr cool. Dein schönstes Erlebnis auf der Tour?
Mein schönstes Erlebnis auf der Tour war definitiv am, das war glaube ich der letzte Tag, die letzte Tour, ja genau, auf dem Rückweg quasi zum Camp, am letzten Tag, sowas. Ich hatte dann am Schluss einen 4er gespannt und das hat auch super harmonisch funktioniert, war alles schön eingegroovt und also wir haben dann auch wunderbar, dadurch, dass ich ja dann auch aus meiner ersten Erfahrung da viel dazugelernt hatte, wusste dann auch, weil auch da hatte ich wieder ein langsames Gespann vor mir, aber ich wusste dann, wie ich damit umgehe und es hat wunderbar harmoniert. Hatte noch 4 Hunde, also Zitat von Hendrik, dann wie er das im zweiten Ding das verteilt hat. Du hast doch Bock auf Power, oder? Mhm. Ja, ne? Ja, komm, du kriegst 4 Hunde. Und dann habe ich irgendwie nur so gehört, wie sie untereinander so kurz und er so, nee. Der hält den Schlitten schon fest, das passt schon, der lässt nicht los.
Okay, weil du hast gerade gesagt, nur 4 Hunde, das waren dann so die Powerbank-Hunde oder was?
Ja, das waren halt wirklich 3 große Rüden, 3 große kräftige Rüden, die auch, ich glaube, 2 davon sind schon Weltmeisterrennen mitgefahren. Also die waren in seinem Rennkader auf Rennen, wo er quasi einen Weltmeistertitel geholt hat. Ich glaube auch über 1000 Kilometer oder so. Krass. Und ja, dementsprechend, also die hatten halt schon ordentlich Dampf und waren auch sehr, sehr gute Hunde. Ne?
Schön.
Ja, genau. Ja, und auf jeden Fall, und also, um auf deine Frage zurückzukommen, und dann waren wir da auf dem Rückweg und es war auch ziemlich am Schluss so und es gab da so, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das hatte ich auch mal in der, auch glaube auf WhatsApp und auch in der Instagram-Story gepostet, das war so ein ganz, ganz langer Ziehweg, so von Bäumen gesäumt, irgendwo auch mitten im Wald, mitten in der Wildnis und es ging, weiß ich nicht, das also bestimmt, ich glaube, es waren ein paar Kilometer, wo es einfach nur geradeaus ging, ne?
Okay.
Sonnenuntergang, alles schön, schön verschneit, es war schön kalt, die Hunde waren noch perfekt auf Betriebstemperatur und es war einfach so total harmonisch. Und ich stand auf diesem Schlitten, hatte das dann, wie gesagt, auch gut raus, auch, dass ich meinen Abstand einhalte, ne, wenn wir zu nah auffahren, so, es war alles eingegroovt. Und ich stand auf diesem Schlitten und hab so mal in mich reingehört und dann so geguckt, was denkst du gerade? Und dann war in meinem Kopf so, Hunde, Schlitten, Bäume, Schnee. Punkt. Nichts anderes. Und das ist aber so ein schönes Gefühl. Ich habe in dem Moment seit langer, langer Zeit mal wirklich wieder so richtig dieses Gefühl gehabt, ich bin jetzt gerade nur in diesem Moment, ich bin nur bei mir und bei den Hunden natürlich, ne, und einfach so in der Natur, aber so voll im Moment. Und das war so ein schönes Gefühl und so eine tolle Erfahrung und hat mir halt auch mal wieder gezeigt, wie krass das eigentlich im Alltag ist. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es jetzt auch den Zuhörern geht, aber ich habe dann auch da so drüber nachgedacht und ich finde, also ich zumindest erwische mich immer wieder dabei, und ich glaube, es geht auch vielen anderen so, du bist bei was, aber irgendwie kommt dann so ein kurzer Gedanke auf, so, hey, du musst dann das noch machen.
Ja,
und morgen musst du das. Auch wenn es nur ganz kurz ist.
Ja.
Aber in diesem Moment sind wir nicht komplett im Moment. Na, es ist so irgendwas, was so koexistiert. Oder so eine ganz kleine, leise Stimme irgendwo. Und das wurde mir in dem Moment eigentlich erstmal bewusst, wie krass das eigentlich ist und wie permanent das ist. Und im Kontrast dazu, wie das halt in dem Moment gar nicht war. Und ich habe dann wirklich auch, der Punkt war, ich war so überrascht von mir und habe dann nochmal quasi so gedanklich nochmal so nachgefragt, und kommt da noch was? Und da kam nichts mehr. Das war einfach so ganz stumpf und glücklich. Hunde, Schlitten, Bäume, Schnee, schön.
Mm.
Und dann kam nichts mehr.
Schön, ja.
Und das war so eigentlich so der bewegendste, schönste Moment irgendwie.
So ein innerer Frieden.
Voll. Mhm. Ja, so ein innerer Frieden und so voll im Moment.
Mhm.
Ja, also das war, sage ich mal, so der schönste, der bezeichnendste Moment auch, irgendwie so auf dieser ganzen Tour, in dieser ganzen Woche. Und dann so kleine, also so kleinere, einfach schöne Momente waren dann halt vor allem so mit den Hunden. Einmal, dass der wildeste Hund, also wo mir dann auch gesagt wurde, das war im ersten Gespann am Anfang, Warg hieß der, war ein wunderschöner, großer, kräftiger Malamutrüde. Und Warg ist permanent komplett ausgeflippt.
Okay. Also,
das war so, Hendrik meinte dann auch so, der ist mit mir in den Zwinger und sagte so, ja, Warg, den hast du ja gerne dann schon kennengelernt. Aber im Zwinger, wenn wir mit Besuchern drin sind, ist er immer noch ein bisschen entspannter. Der ist ziemlich wild, aber den kriegst du schon auf die Reihe. Und du musst ein bisschen aufpassen, weil manchmal springt er hin und her im Gespann und wechselt die Seite. Und manchmal beißt er in Leinen und der hat auch schon mal andere losgebissen.
Okay.
Und da musst halt dann schimpfen und ich so, okay.
Easy.
und dann aber halt gleichzeitig dann dieses, wie toll er gearbeitet hat. Und das war dann zum Beispiel auch, der war auch mit dem Gespann, wo die eine Hündin dann quasi da Probleme hatte und die musste man auf den Schlitten laden und dann haben quasi die zweite Hündin vorne und Waag, die zwei haben dann quasi, was ursprünglich als Dreiergespann war, den Schlitten, die Hündin und mich alleine gezogen.
Okay.
So. Und die waren so brav und die haben das so toll gemacht. Ich habe immer wieder mitgeschoben, ich war total fertig am Schluss, aber die haben das so toll gemacht und das war halt auch genauso dieser Moment, der ist eigentlich total kaputt im Kopf und will eigentlich nur rennen und springt permanent in die Leine und selbst wenn dieser Anker und das Ding hat, so, also ich meine, man sieht es jetzt nicht, wenn man jetzt in den Videopodcast schaut, aber der hat solche langen Haken, die du in den Schnee, also ins Eis mit dem Fuß reintrittst, mit dem Stiefel. Also
so 20 Zentimeter oder so.
Genau. So 20 Zentimeter Haken. Also so richtige Äumel. Ne? Das ist, wie gesagt, Schlittenanker. Wie ein Anker. Und trotz, dass das Ding verankert war, hat es der geschafft, diesen Schlitten jedes Mal ein paar Zentimeter zu bewegen. weil der da so reingeballert ist. Ne? Also so viel dazu. Und gleichzeitig dann aber zu sehen, wie der sich dann da in dem Moment, wie der merkt, es kommt jetzt darauf an, ich muss mich zusammenreißen. Jetzt ist einfach nur klar fokussiert arbeiten. Das war so schön zu sehen. Und vor allem dann halt auch, als wir abgespannt hatten, habe ich ihn dann nochmal so gekrabbelt und dann legt er so seinen Kopf auf meinen Arm. Und so dieser Kontrast, dieses ich bin total Banane und zu und guck mal, ich bin süß. und gleichzeitig aber halt auch dieses Vertrauen an der Stelle. Na, also so dieses, dass die Hunde sich dir anvertrauen und scheinbar sich wohlfühlen. Und natürlich auch so, ich sag mal so, als Vertrauensbeweis, dass auch Hendrik und sein Team und die Guides mir dann teilweise auch wirklich so die Knallerhunde, egal ob jetzt beim Anspannen oder was auch immer, oder auch im Gespann halt anvertraut haben. Das war dann für mich so ein Ding, so, ja, wir trauen dir das zu. Ich glaube, du bist klar genug in der Rübe und du bist da auch klar genug in der Führung. Das war für mich auch ein schöner Moment einfach, auch so mental.
Ja, das glaube ich. Das ist ja auch irgendwo ein Lob, ne?
Genau, definitiv. Ja, das waren eigentlich so die, also wie gesagt, dieser eine große Moment, das war so der Moment und dann aber halt so diese kleinen, eigentlich hauptsächlich in der Arbeit mit den Hunden.
Mhm. Ja. Gibt es für dich eine, ich sag jetzt mal, das alles überspannende Erkenntnis, wo du gesagt hast, okay, das nehme ich jetzt als Quintessenz aus dieser Tour mit?
Ja. Also ich glaube, ich kann es jetzt nicht irgendwie nicht in einem Wort oder nicht auf einen Satz runterbrechen, aber ich sage mal so umschrieben, auch so dieses Thema im Moment leben, bei sich sein, was ich da immer auf diesem Schlitten hatte, was ich jetzt gerade erzählt habe, erstens, wie gut sich das anfühlt und damit die Erkenntnis, dass es möglich ist. Gleichzeitig aber auch, dass es im Alltag ganz selten der Fall ist, was mich ein bisschen erschrocken hat.
Das glaube ich. Gerade für jemanden wie dich, der ja regelmäßig meditiert, regelmäßig auch sehr schweren Kraftsport macht, wo du mir ja auch mal gesagt hast, du bist in diesem Moment halt wirklich nur bei deinem Gewicht, was du irgendwie versuchst zu stemmen.
Richtig.
Aber ich denke mal, das ist auch ein sehr kurzer Moment und ein Moment, den man nur so herbeiführen kann dann.
Ja.
Aber in dieser Tour warst du halt ja ganz anders unterwegs und hast aber dieses Gefühl bekommen, wo du sonst vielleicht für trainieren musst, meditieren musst, und da hattest du es bei einem ganz anderen Bewusstseinszustand.
Richtig, das trifft es auf den Punkt, und dann hast du es aber halt in dieser Situation, die du jetzt gerade beschrieben hast, im Alltag ist es dann in dieser Situation, während ich meditiere, während ich trainiere. Und dann, wenn aber dieser Zeitraum, ob es jetzt 20 Minuten meditieren, ob es jetzt 2 Stunden trainieren sind, was auch immer, wenn du rausgehst, dann fängt das wieder an. Dann kommt wieder, was musst du denn jetzt dann noch machen? Was möchtest du denn morgen noch machen? Das willst du noch, dieses, jenes. Dann fängt es direkt wieder an. Oft.
Mhm.
Und das war da halt eben, wie du gerade richtig zusammengefasst hast, das war da halt gar nicht. Das war da so dieses, es hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann warst du einfach nur so, oder war ich einfach nur so bei mir?
Konntest du, oder ja, kannst du irgendwie dir das ein bisschen in deinen Alltag mitnehmen? Eine Technik entwickelt oder was auch immer?
Ja, und das ist eigentlich auch so ein Learning, sage ich jetzt mal an der Stelle. Dadurch, dass ich gesehen habe, also wie gesagt, dieser Schreckmoment, dass es oft im Alltag nicht ist, gleichzeitig aber, dass ich gesehen habe, es ist möglich, war dann auch für mich der Punkt, dass ich sage, okay, ich möchte das mit in den Alltag übernehmen. Natürlich, ich habe noch nicht so die richtige Strategie gefunden, die ich jetzt draus machen möchte. Also da bin ich noch nicht ganz da angekommen, auch kopfmäßig, wo ich eigentlich hin will. Ich bin noch am Überlegen, am Konzeptionieren, sage ich jetzt mal. Aber so meine Tendenz geht gerade dahin zu sagen, okay, so diese krassen, also wirklich mal punktuell natürlich nicht so heftig wie jetzt diese 7 Tage. Ich meine, das kannst du im Alltag nicht immer, das ist klar, ne? Aber halt wirklich mal herzugehen und das sind so Überlegungen, das muss ich dann einfach mal testen, einfach mal einen Tag eine harte Auszeit zu nehmen. Zum Beispiel. Also wirklich zu sagen, einen Tag radikal, ohne Medien, ohne Handy, ohne Kommunikation, keine Ahnung was. Ohne Input von außen. Und wirklich mal nur zu lesen, nur, keine Ahnung, zu journalen, was zu schreiben, etc. Zu brainstormen, aber halt auch dann mit Stift und Papier zum Beispiel. Genauso auch mal wieder in der Natur öfter bewusst Momente zu integrieren, wo ich einfach ohne alles unterwegs bin. Wo ich einfach mal nicht erreichbar bin für niemanden.
Ja, ja.
Das sind eigentlich so die Hauptdinger, wo ich sage, so, das könnte ich mir vorstellen, dass das so ein Schritt zumindest in diese Richtung ist. Und das möchte ich jetzt dann halt auch in Zukunft auch ausprobieren und muss da jetzt auch gucken, darf da jetzt auch schauen, dass ich das jetzt halt auch, glaube ich, frühzeitig etabliere, jetzt wo das auch noch frisch ist. Und nicht, dass man dann schon wieder, ne, dass dann schon wieder so dieser Alltagsmodus zu sehr greift. Ja, und das sind eigentlich so die Hauptgedanken an der Stelle. Und gleichzeitig, was halt auch ein Punkt war, und das spielt da auch so in die Learnings mit rein, und es gehört aber auch im Prinzip so ein bisschen in das mit rein, was wir jetzt gerade gesagt haben, wie wenig es eigentlich braucht, um glücklich zu sein. Das war sehr, sehr krass. Also auch zum Thema, ne, Plumpsklo, kein Wasser, keine Heizung, kein Strom und so weiter und so fort. So, es war überhaupt kein Luxus, in keinster Weise. Und ich war halt einfach mega glücklich und es war so total ausgeglichen und so voll in der Mitte. Und das hat mich natürlich auch nochmal dazu angeregt, so ein bisschen irgendwo auch zu einem Kontrastdenken natürlich. Und das ist ja, ich meine, du weißt es selber als Selbstständiger. Einerseits hast du wirtschaftliche Ziele und du möchtest auch was reißen. Und ich meine, du trittst ja auch an, um einen gewissen Lebensstandard zu haben. Gleichzeitig hat mir jetzt wieder die andere Seite gezeigt, wie schön es auch sein kann, wenig zu haben und wie gut es einem, wie glücklich ich damit sein kann. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich jetzt gerade so dran bin, das so ein bisschen für mich zu sortieren, wo finde ich so einen Mittelweg? Also ich will jetzt nicht sagen, ich seil mich jetzt in die Wildnis ab und lebe nur noch in der Wildnis quasi und werde zu Minimalisten und brauche kein Auto mehr oder sonst was. Also das dann auch nicht. Aber trotzdem zu überlegen, wie kann ich das Ganze in einem sinnvollen Rahmen gestalten, dass so die Balance passt zwischen Gas geben, um gut Geld zu verdienen, aber auch gleichzeitig genau diese Abstandsmomente, diese diese meditativen Zustände, so dieses bei mir sein, trotzdem hinzubekommen. Ich sag mal, wenn ich das in Einklang bekomme, dann glaube ich, bin ich happy. Ich bin jetzt nicht unglücklich, ne? Naja, aber klar,
Das wäre nochmal so ein Next Level.
Genau. Das ist so das, worüber ich gerade halt auch viel nachdenke und viel gedanklich dran arbeite, sage ich jetzt mal.
Schön, ja. Dann hat die Tour ja nicht nur Erlebnisse gebracht, sondern wahrscheinlich auch nachhaltige Änderungen.
Ja, absolut. Also Erkenntnisse. Toll. Das ist, mein Hendrik hat es ja, also der Mascha, der das organisiert hat, hat auch mal so schön gesagt, also der hat sich auf seine Rennen bezogen, wenn er da 7 Tage irgendwo alleine auf einem harten Rennen unterwegs ist, wie gesagt, wo es teilweise lebensgefährlich werden kann und du halt auch keinerlei Luxus hast, ne, und keine Hilfe von außen und nichts. Er lernt in diesen 7 Tagen mehr über sich selbst als das ganze Jahr über sonst.
Das glaube ich.
Und du kommst anders von so einem Erlebnis wieder, als du weggegangen bist. Und ich sag mal, so im Kleinen, glaube ich, kann man das auch auf diese Tour, auf diese 7 Tage in dem Camp auch adaptieren. Natürlich nicht in dem krassen Ausmaß, logisch, wie jetzt bei einem Rennen oder so, jetzt wie bei ihm. Aber schon, worüber wir jetzt auch gerade gesprochen haben, schon in den Ansätzen, definitiv.
Ja, sehr, sehr spannende Erkenntnisse, die du da gewonnen hast.
Ja.
Jetzt kam noch die Frage, wie lange sollte man so eine Tour planen? Also wie viel Zeit sollte man vorweg einplanen, um sowas dann zu machen?
Ja, also vorweg würde ich schon ein bisschen mehr Zeit, also schon am besten würde ich sagen ein paar Monate mindestens im Vorfeld planen. Bei mir war es jetzt sehr kurzfristig eigentlich, weil das hat sich ja, ich meine, du hast es ja miterlebt, ich habe es dir ja damals erzählt als einer der Ersten. Ich glaube, um Weihnachten rum war das, glaube ich, ne, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, oder so kurz vor Weihnachten oder irgendwie so, oder sogar nach Weihnachten, ich weiß es gar nicht. Also ich sag mal um Weihnachten rum, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ging es eigentlich erst so um die genaue Terminplanung. Und dann war ja eigentlich nicht mehr so lange hin bis zum, wann ging es jetzt los? Am glaube, 21.
Ersten Januar.
Oder? Ich glaube, 21. Januar ging es los. Und ja, im Endeffekt, das heißt, es war quasi ein guter Monat, ne? Oder so circa ein Monat.
Zusammengefasst würdest du sagen, es geht in kurzer Zeit.
Aber es ist dann schon stressig.
Ja, okay. Das heißt, sage ich jetzt mal so, 3-4 Monate sollte man einplanen.
Ich wollte jetzt gerade sagen, also ich würde, wenn ich es jemandem empfehlen würde, wenn ich jetzt wirklich sage, so, hey, jemand fragt mich, ne, ich habe da Bock drauf, ich will das machen, auch wegen der Terminauswahl würde ich auf jeden Fall ein paar Monate Vorlauf empfehlen, um dann vor allem sich halt da auch reinzufuchsen, ne? Also sprich, wo kann ich was buchen, mit den Transferbussen, mit den Flügen, um da was Richtiges zu finden, Unterkünfte, also je nachdem natürlich, ne, ob ich jetzt halt auch sage, ich möchte nur diese Tour machen, dann wird es halt ein bisschen einfacher in der Planung. Oder, das kam natürlich bei mir auch noch dazu, dass ich dann sagte, gut, ich hänge dann nochmal eine Woche in Norwegen dran. Aber ja, also so 3-4 Monate, denke ich, sind da ganz gut. Und weil dann hat man auch eine gewisse Terminauswahl und kann halt einfach sich in Ruhe darauf vorbereiten.
Ja, spannend. Okay, und es kam eine Frage, um das Thema jetzt so langsam zu einem Ende zu bringen. Ich glaube, wir könnten da noch ganz viel weiter quatschen und sehr in die Tiefe gehen. Aber da kommt mir die Idee an alle, die es jetzt gerade hören oder sehen. Wenn euch noch Fragen kommen, jetzt auch, wo ihr die Folge gehört habt, schreibt gerne mal entweder unter die Spotify-Folge oder in die DMs von Fabian oder mir ruhig eure Fragen spezifisch zu dieser Folge. Sollte da noch was aufkommen,
ja,
dann genau. Machen wir da sehr gerne noch mal eine Folge zu.
Ja, gerne.
Es kam aber jetzt die Frage, nach diesem Erlebnis, nach dieser Tour, die ja für dich nicht einfach nur Abenteuer war, sondern, glaube ich, auch wirklich eine Reise zu dir selbst, zu deinem Inneren.
Ja, definitiv.
Hast du dir schon überlegt oder Gedanken gemacht, sowas nochmal zu machen? Also in einem anderen Rahmen jetzt, keine Ahnung, in einen aktiven Vulkan klettern. nein, also was darf als nächstes kommen? Hast du dir da überhaupt drüber Gedanken gemacht?
Teilweise. Mhm. Also ich kann mir definitiv vorstellen, sowas auch nochmal zu machen, bewusst. Vor allem sage ich jetzt mal, weil ich jetzt ein gewisses Maß an Erfahrung mitbringe, wodurch ich das Ganze, glaube ich, auch nochmal anders erleben könnte.
Mhm.
Und einfach, weil es mir so unglaublich gut getan hat und weil es so eine tolle Erfahrung war. Ne? Also deswegen ist das sowas, wie gesagt, vielleicht, und das ist dann wirklich auch ernsthafte Gedanken, vielleicht wirklich mal auch mit Leuten aus meinem Coaching-Team zusammen.
Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
Also das fände ich eine ziemlich geile Sache. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Oder natürlich halt auch irgendwie natürlich Freunde dazu oder was auch immer. Ne? So, aber ich sage mal, vor allem so dieser Teamgedanke, ist eine sehr, sehr schöne Vorstellung und auch mit einer sehr wertvollen Erfahrung verbindbar. Ansonsten, habe ich jetzt was Explizites geplant? Nein, eigentlich nicht. Also ich sag mal, es steht im Juni nochmal ein Urlaub an der Nordsee an, aber das ist halt eher so ein, nennt es mal Standardurlaub, jetzt nicht negativ gemeint, aber halt so, ne? Halt eher so ein bisschen Entspannung, eher nochmal mit Linda einfach ans Meer fahren. Gleichzeitig ist damit jetzt schon so ein bisschen diese Lust entfacht, auch sowas in die Richtung, natürlich auch so Sachen mal zu machen. Ich habe doch, da gibt es einen Punkt, ich glaube, das habe ich dir auch schon mal erzählt. Ich habe irgendwann, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, das ist jetzt durch diese ganze Sache mit der Schlittenhundetour mit Schweden jetzt wieder ein bisschen aus dem Hinterkopf geraten, aber ich habe schon mal überlegt, mal ein paar Tage in Shaolin-Kloster zu gehen.
Ja, da hast du vor knapp einem Jahr drüber gesprochen.
Genau,
ja.
Genau, das war, ja, stimmt, ja, ja das war, genau. Da habe ich nämlich auch was gesehen, da gibt es eins in Deutschland, wo man da eben auch, und das geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung eigentlich im Endeffekt, ne, auch so Abgeschiedenheit, da natürlich noch viel mehr mit dem körperlichen, meditativen Aspekt, aber auch Kampfkünste und so. Und natürlich der Kultur der Shaolin-Mönche, das ist ja auch ein ganz, ganz entscheidender, interessanter Aspekt. Und Das wäre, glaube ich, so nächster Step, was ich mir sehr gut vorstellen könnte, was mich auch mal wirklich reizen würde. Und vielleicht allgemein, ja, vielleicht auch tatsächlich mal irgendwie wirklich mal so gucken auf so eine Berghütte, mal auch vielleicht auch mal im Sommer oder so. Einfach, wo du auch mal sagst, du bist mal ein paar Tage, gerne auch mit Freunden, ne, oder wie gesagt, oder mit dem Team, das wäre auch sowas. Wo du einfach mal ein paar Tage bist, autark bist und halt auch einfach mal gucken musst, dass du deinen Scheiß einfach mal alleine auf die Reihe kriegst, ohne irgendwie großen Luxus. Das ist schon durchaus vorstellbar, doch.
Ja, schön. Ist deine Lust an solchen Sachen geweckt worden?
Ja, doch.
Sehr schöne Sache. Ich bin gespannt, was da noch so kommt.
Ja.
Und wie gesagt, an die lieben Hörer, die jetzt bis hierhin noch dran geblieben sind, erstmal vielen Dank, das dazu. Ja. Und wie gesagt, wenn nochmal Fragen aufgekommen sind, wo ihr sagt, das hätte ich jetzt aber nochmal spannend gefunden oder da möchte ich gerne mal mehr zu wissen, dann nutzt die Möglichkeit und wir machen da sehr gerne dann nochmal eine Folge zu.
Ja, absolut, ja.
Das soll nicht das Thema sein. Genau. Und ansonsten kann ich jetzt nur noch sagen, Auftakt Staffel 2.
Ja, richtig. Ich meine, da natürlich auch allgemein, ne, an der Stelle auch der Aufruf, wenn es da Themenwünsche gibt für die Staffel 2, auch jetzt zu anderen Themen, jetzt natürlich abseits von dem, weil das war jetzt natürlich eine Special-Folge im Endeffekt zu diesem besonderen Event, zu dieser besonderen Erfahrung. Genau. Das heißt jetzt nicht, dass es jetzt in dem Podcast permanent um Selbstfindung gehen wird, oder? Also ich bleibe im Kern immer noch Fitnesscoach und Hundesportcoach. Und wenn natürlich auch da Themen interessant sind oder Themenwünsche da sind von deiner Seite als Zuhörer, dass du sagst, hey, zu den Themen Fitness, Ernährung, Regeneration, natürlich auch THS-spezifisch, also Turnierhundsport, allgemein Hundesport, dann melde dich natürlich da gern bei uns, schreib entweder an die E-Mail oder schick eben auf Instagram beispielsweise, wie Pascal vorhin auch gesagt hat, eine DM durch. Da schauen wir beide auch regelmäßig rein und wenn da irgendwas ist oder irgendwelche Wünsche da sind, dann kontaktiere uns auch auf jeden Fall gerne. Wir nehmen da auch immer gerne Ideen auf, weil wie gesagt, Staffel 2 startet jetzt definitiv wieder und dass man da dann natürlich auch, gehen wir auch gerne auf die Wünsche ein an der Stelle. Also das auch da natürlich nochmal gesagt.
Genau. Ja, super Schlusswort. Es hat mir einen großen Spaß gemacht. Ich glaube, wir sind bei knapp anderthalb Stunden.
Jawohl.
Es war mir ein Fest und ich freue mich auf die weiteren Folgen, die da so kommen werden und wünsche jetzt dir, lieben Hörer, erstmal einen wunderschönen Tag, Abend oder je nachdem, wann du das gerade hörst, eine schöne Zeit.
Da schließe ich mich auf jeden Fall noch an. Ich fand es auch eine ganz, ganz tolle Folge. Auch an der Stelle wieder vielen Dank an dich, Pascal, als wieder großartigen Interviewpartner. Das ist einfach immer wieder schön. Auch wie du das Ganze dann in dem Moment führst und gestaltest. Ganz, ganz toll.
Sehr gerne.
Und auch da natürlich der Aufruf, jetzt auch einfach mal von meiner Seite, wenn jemand Podcast-Interesse hat und sowas auch gerne selber aufnehmen möchte oder über sowas mal nachdenkt, schaut euch bei Pascal auf jeden Fall mal auf Instagram um und kontaktiert ihn auch gerne mal, weil er macht es nicht nur zum Spaß mit mir, nicht nur, weil er mich so unglaublich lieb hat, sondern dadurch, dass er eben auch Podcast-Services anbietet und das ausgezeichnet macht. Ich meine, hier hast du den perfekten Beweis mit unserem Podcast. deswegen behalte es einfach im Hinterkopf, wenn du mit dem Gedanken schon mal gespielt hast. Und damit wünsche ich natürlich auch dir als Hörer noch eine ganz, ganz gute Zeit. Danke dir fürs Zuhören. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
Ich mich auch. Vielen Dank für die lieben Worte, Fabian.
Gerne. Ciao.